People Perspectives, der HR-Podcast von Make, bei dem das Wesentliche im Mittelpunkt steht.
Heute Stefan Schüssler mit seiner Perspektive auf das Zusammenspiel zwischen HR und IT. Ja, Stefan, schön, dass du heute den Weg von Heidelberg hier ins schöne Heilbronn gefunden hast. Ich glaube, die Anreise war relativ kurz, oder?
Ja, 45 Minuten. Vielen Dank für die Einladung. Quasi Heimspiel und ja, freue mich hier zu sein.
Und wir haben in den ersten Sekunden schon zweimal Fußballanalogien verwandt, 45 Minuten und Heimspiel. Darum wird es heute auch gehen. Ansonsten ist das Thema HR und IT für dich ja auch ein Heimspiel, wenn ich das mal so sagen darf. Du bist ja seit mehr als 30 Jahren in der Personalwirtschaft unterwegs, bist sehr kundennah, hast, wenn ich das richtig verstanden habe, aber den Einstieg als Quereinsteiger genommen. Ursprünglich hast du in Saarbrücken Informationswissenschaften und Germanistik studiert mit einem Schwerpunkt auf Altphilologie, mittelalterliche Literatur, korrekt?
So ist es.
Hat jetzt im ersten Moment gar nicht so viel mit IT zu tun, außer dass beides ein bisschen komplex klingt und anmutet, aber vielleicht ja dann die Sprache oder sagen wir mal auch Dinge simplifizieren kann, aber da gehen wir gleich nochmal drauf ein. Saarbrücken habe ich schon gestreift, das ist auch etwas, was in deinem Herzen eine ganz, ganz große Rolle spielt, da vor allem der erste FC Saarbrücken, den du sowohl bei Auswärts- als auch bei Heimspielen begleitest, also da hast du eine ganz, ganz große Leidenschaft. Ansonsten begeisterst du dich für Technik, für KI auch in letzter Zeit sehr stark und bist auch noch Musiker in einer Soul- und Funk Gruppe. Also man merkt, du bist ein vielfältig interessierter Mann. Was gibt es denn vielleicht ansonsten noch zu dir zu wissen oder zu erzählen, auch mal hingeschielt auf deine Rolle als Business Development Manager für HCM bei SAP?
Ja, Lukas, das war ich recht lange. Bin jetzt oder war 30 Jahre bei der SAP, werden es jetzt zum Januar. Bin jetzt allerdings aktuell schon Richtung Vorruhestand unterwegs. Das heißt, ich mache noch ein bisschen was, aber nicht mehr so viel wie früher. Kann aber wirklich da schon auf einiges an Erfahrung und Zeit zurückblicken. Jetzt im Vertrieb immerhin auch 17 Jahre und genau wie du sagst, immer kundennah unterwegs. Auch davor im Produktmanagement gewesen und auch da immer mit Kundenbezug. Auch lange, lange Jahre in der DSAG als Ansprechpartner aktiv und daher kenne ich auch viele Leute. Was ich sagen kann, was so an HCM für mich immer bleiben wird, sind so die Menschen, die Community. Wenn da einmal jemand im HCM unterwegs gewesen ist, triffst du ihn eigentlich immer wieder. Und das ist das Schöne, also man geht irgendwo hin und man sieht jemanden, ah, den kenne ich doch. Und dann ist das Kollege A, der jetzt bei Firma B ist. Das ist immer für mich sehr spannend und zeigt auch, dass HCM einfach ein Thema ist, das die Leute einfach auch regelrecht festhält.
Ein Thema, was wir heute auch noch beleuchten werden. Wir haben ja gesagt, dein Werdegang ist unfassbar vielfältig. Von daher glaube ich, macht Sinn, das Ganze chronologisch anzugehen. Wir haben den Quereinstieg schon gestreift. Wie kam es dazu, dass du den Weg zu SAP und auch in den HR-Bereich gefunden hast?
Ja, ich wollte eigentlich mal Journalist werden. Das ist sowas, was man gerne auch macht, wenn man Informationswissenschaften studiert hat. Hab dann aber festgestellt, dass so reiner Journalismus für mich gar nicht so das Richtige ist und dachte dann, ich könnte irgendwie, das waren so die 90er Jahre, im damals aufstrebenden Privatfernsehen irgendwas so im Produktionsbereich machen. Das habe ich auch eine Zeit lang gemacht vor der SAP, beim Saarländischen Rundfunk. Aber da habe ich dann festgestellt, dass das eigentlich nicht so ganz der richtige Einstieg ist. Damals in den 90ern waren das prekäre Arbeitsverhältnisse, befristete Verträge, man hätte umziehen müssen in irgendeine teure Stadt, Köln, München. Ja, und dann habe ich eine Studienkollegin angerufen und gesagt, Stefan, es gibt eine Firma, SAP, die sucht Leute. Und zwar im Bereich Dokumentation erstellen, Schulung erstellen, dann wäre das nicht was für dich. Und ich kannte die Firma überhaupt nicht und dachte mir, naja, SAP, ne? Ich versuch's mal. Na, wenn die Maggie da ist, kann das für mich auch nicht schlecht sein, habe ich beworben und tatsächlich haben die mich genommen. Das war damals ein mutiger Schritt, einen, der Informationswissenschaft und Altphilologie gemacht hat. Für ein IT-Unternehmen an der Stelle nicht ganz so das Übliche, aber damals ging das noch. Und ja, das war mein Einstieg.
Und ich glaube, man kann sagen, dass das für beide Seiten ein Match made in heaven war. Lass uns da nochmal ganz kurz zurückkommen. Also mit deiner journalistischen Ader oder vielleicht auch mit dieser Passion dafür ist der Podcast heute ja wie gemalt. Du hast gesagt, Saarbrücken an Umzug kam auch nicht so richtig, sagen wir mal, für dich in Frage. Kannst du vielleicht auch da nochmal drauf eingehen? Ich habe gesagt, diese Leidenschaft für die Stadt ist da, vor allem für den Fußballverein. Was bedeutet dir auch die Stadt?
Na, ich bin da halt aufgewachsen. Ich habe da knapp 30 Jahre gelebt. Und ich habe auch einen engen Bezug immer zu der Stadt gehabt. Man sagt ja in den Saarländern generell so ein gewisses Heimatgefühl nach. Und das ist bei mir auch so. Und ich habe da lange Jahre ganz in der Nähe der französischen Grenze gewohnt. Also wenn ich morgens da aufgestanden bin und habe aus meinem Fenster geschaut, dann konnte ich quasi runter ins Tal gucken und habe Vorbach gesehen. Das war schon auch so ein Stück Lebensqualität. Also wenn man mal gut essen gehen will. Ich hatte noch so ein paar Tipps, was es da alles Nettes gibt. Sehr interessant. Und vor allem halt, was halt auch dann Frankreich immer ausgemacht hat, sind die guten Einkaufsmöglichkeiten. Ist ja hier in der Gegend auch nicht so schlecht, wenn man ein Stück fährt, das ist man im Elsass. Aber auch Lothringen hatte einiges zu bieten, das habe ich immer sehr genossen. Und dann bin ich halt in der Wolle gefärbter FC Saarbrücken-Fan, das ist so. habe da familiäre Bindungen immer zugehabt. Ein Großonkel von mir hat auch mal gespielt in den 50ern. Und damit bin ich einfach aufgewachsen. Das war halt für mich einfach als kleines Kind, als Saarbrücken da in der Mitte der 70er in die Bundesliga aufgestiegen ist, war das einfach der Wahnsinn. Man schaut Sportschau mit seinem Großvater und auf einmal sieht man in der Sportschau Bilder vom FCS. Das war immer ein Ziel für mich, dann mal auch mit ins Stadion genommen zu werden, so als kleiner Stepke. Das durfte ich noch das erste Mal mit 12 Jahren. Und seitdem bin ich hier irgendwie verhaftet. Leider waren dann auch die ersten Jahre sportlich mit die erfolgreichsten. Also so gut war es dann maximal noch mal in den 90ern und 80ern kurze Zeit. Aber ich hoffe natürlich, dass wir vielleicht auch mal am gemeinsamen Spiel Bundesliga VfB gegen Saarbrücken noch sehen. Aber der Weg ist halt noch weit, aktuell noch dritte Liga. Aber wie gesagt, wir sind ja oben mit dabei und vielleicht wird es noch mal was.
Ich drücke dir auf jeden Fall alle Daumen. Ansonsten gibt es ja auch noch den Umweg DFB-Pokal. Ja. Kommen wir von einem Herzensthema zum anderen. Die SAP hat ja auch viel im Logo teilweise mit einem Herz zu tun. Du hast es sehr schön umschrieben als Unternehmen mit drei Buchstaben, was dir gar nicht so viel gesagt hat. 1995 hast du, wenn ich richtig informiert bin, ja den Weg dann ins Unternehmen gefunden. Wie war das für dich? Also wie war dann im Endeffekt auch so der erste Kontaktpunkt? Wie hat sich dann da dein Werdegang in den letzten Jahren auch ergeben? Geh doch da gerne mal auf die wichtigsten Stationen vielleicht für dich ein.
Ja, ich habe ja damals angefangen, wie gesagt, im Bereich Schulungsdokumentationserstellung. Das war zum Zeitpunkt, als die SAP relativ stark gewachsen ist und man das erste Mal festgestellt hat, dass die vielen Mathematiker, Physiker, Informatiker vielleicht nicht so gut drin sind, Dokumentation und Schulungen zu erstellen. Man ein gewisses Sprachgefühl braucht, auch einfach vielleicht eine gewisse Distanz zu den Technikthemen, um die anderen, die diese Distanz auch haben, gut erklären zu können. Und das war so mein Einstieg. Ich habe mir also tatsächlich Schulungsunterlagen, Dokumentation erstellt und war da zu Beginn wie so ein kleiner Alien, weil ich war der Einzige, ne? Mit noch einer Kollegin zusammen. Wir beide waren die zwei, die damals Dokumentation geschrieben haben. Und so bin ich damals gestartet. Dann hat die SAP irgendwann mal ein Produktmanagement aufgebaut. Dann bin ich dahin gewechselt, aus dem Produktmanagement und dann 2007 in eine Vertriebsrolle gewechselt, Pre-Sales gemacht, dann auch einige Jahre als Pre-Sales-Head unterwegs für Deutschland und für die Region. Ja, und dann seit 2015 mittlerweile Business Development.
Und da ist deine Funktion, wenn ich das so richtig verstanden habe oder auch zusammenfassen darf, dass du ja vor allem auch Kunden versuchst zu erklären, was die SAP macht, wo es strategisch hingehen soll. Also eigentlich natürlich auch da wieder Match made in heaven für diesen Podcast, weil du wirst uns wahrscheinlich genau sagen können, wo es für die SAP in den nächsten Jahren hingeht, oder?
Naja, ich würde vielleicht ein bisschen einschränken. Für die SAP insgesamt ist das schwierig zu sagen. Das ist sicherlich jetzt nicht meine Rolle, aber für das Thema HCM können wir uns gern, machen wir auch gleich noch, ein bisschen drüber reden, was die SAP so Pläne haben. Das ist in der Tat ein großer Teil der Rolle im Business Development. Die Strategie, so ein bisschen den Markteingang mit zu definieren und dann auch am Markt natürlich zu vertreten. Aber es sind natürlich im Business Development ein paar operative Themen mit dabei, kann ich dir auch denken. Die SAP ist ja kein rein altruistisches Unternehmen. Wir wollen ja auch Gewinne erzielen und da muss man auch eine Geschäftsplanung machen. Auch so Sachen gehören damit dazu und ja. Insgesamt aber eine sehr schöne Rolle, kann ich jemandem empfehlen. Also wenn jemand sich für einen coolen Einstieg in Unternehmen interessiert, so diese Business Development Rollen sind gar nicht so schlecht, wenn man halt in viele Ecken einen Einblick bekommt und doch auch einiges machen kann.
Jetzt wird aus dem Podcast fast noch eine Art Jobcast. Also wir sind heute hier voll ins Moderne unterwegs. Du hast ja gesagt, du willst es ein bisschen beschränkt wissen, auch in deiner Rolle auf den HCM-Bereich. Und wenn wir darauf blicken, ist natürlich der 31. Dezember 2027, glaube ich, ein Datum, was ganz, ganz viele umtreibt, auch im Blick haben. Vielleicht kannst du einfach auch für die etwas fachfremderen ZuhörerInnen mal nochmal verdeutlichen. Du hast vorhin vom Alien gesprochen, dieses apokalyptisch anmutende Endzeitdatum vielleicht für eine Rolle spielt und dann im Endeffekt auch nochmal die Zuversicht wieder zurück in diesen Podcast bringen, wenn wir auf dieses Datum blicken.
Ja, das Datum 31.12.2027 ist sozusagen das Datum, an dem das SAP, ERP, HCM respektive die gesamte Business Suite ausläuft. Also das ist das Datum, an dem Kunden sich spätestens entschieden haben müssen, was möchte ich eigentlich in meiner HCM-Welt machen. Wir haben in Deutschland, wenn man auf den Markt schaut, so ganz genau können wir das gar nicht sagen, so zwischen 2 und 2400 Kunden etwa, die in der Vergangenheit SAP, ERP, HCM, also ganz klassisch Payroll, Stammdaten, Zeitwirtschaft eingesetzt haben. Und genau diese Lösungsschiene endet eben zum 31.12.2027. Die SAP bietet dann sozusagen zwei Alternativen an. Die eine Alternative ist, man geht mit uns den Weg in die Cloud, ist auch, was wir immer empfehlen würden, sich das gut anzuschauen. Das wäre SAP SuccessFactors als Lösung. Dort gibt es eine Lohn- und Gehaltsabrechnung, die mit unserem Stammdatensystem Employer Central integriert ist, die Employer Central Payroll. Und dort gibt es auch eine Zeitwirtschaft. Also durchaus für viele Unternehmen eine Option. Wenn jetzt aber Unternehmen besondere Gründe haben, nicht in die Cloud zu gehen, mal ein ganz extremes Beispiel, Hochsicherheitsbereich irgendwo oder Bankingbereich, wo extreme Anforderungen Richtung Sicherheit bestehen oder der öffentliche Dienst, ist das manchmal noch schwierig. Dann bieten wir eben auch die Möglichkeit an, sozusagen die alte Welt weiter zu betreiben, aber unter einem neuen Label, unter einer neuen Technologie. Und das nennt sich SAP HCM for SAP S4HANA. Das wäre die Variante, man nimmt seine personalwirtschaftlichen Lösungen und bringt die in eine S4HANA-Welt mit S4HANA als Laufzeitumgebung, HANA als Datenbank und dann erbt sozusagen die klassische HCM-Welt die Wartungszusage für das S4HANA und die ist aktuell bis Ende 2040. Also wirklich von heute aus gesehen noch eine ewig lange Zeit und damit wählt man sozusagen die Kontinuität. SAP erwartet natürlich, dass Kunden das vielleicht für eine Übergangszeit machen, aber wir rechnen nicht damit, dass jetzt, wenn wir aufs Jahr 2040 mal virtuell schauen würden, dass da noch 1.000 Kunden auf dem S4HANA sind, sondern das ist eine Übergangsschiene, die wir anbieten und die Kunden aber auch durchaus nutzen können und auch nutzen müssen, je nachdem, und die wir eben auch in Absprache mit der DSAG genau für solche Fälle eben anbieten. Damit eben niemand jetzt irgendwie unter extremen Druck gerät, da sagt, ich kann bei der SAP nicht mehr weiterarbeiten, es gibt nur noch Cloud, das ist nicht so, sondern es gibt die Möglichkeit sozusagen auch die existierenden, liebgewonnenen Lösungen noch weiter zu betreiben.
Also du zeigst auch hier schön die Varianten auf. Das macht auf jeden Fall Zuversicht und bindet dann natürlich auch nochmal unterschiedliche Zeitperspektiven mit ein. Ein Mann, über den wir auch im Vorgespräch sehr positiv gesprochen haben, Stefan Köhnen, der hat kürzlich auf LinkedIn einen Beitrag veröffentlicht, wo er über das Cloud-Mindset gesprochen hat. Das Cloud-Mindset so ein bisschen auch als Vorbereitung für den Weg, den du ja auch sagst, der seitens SAP präferiert, auch ein Stück weit empfohlen wird. Was verbirgt sich aus deiner Sicht hinter diesem Cloud-Mindset?
Naja, es geht ja auch so ein bisschen darum, dass man, wenn man erstmal so in dem Bild Cloud-Mindset bleibt, dass man vielleicht weniger es selbst entwickelt, weniger selbst neue Sachen macht, sondern vielleicht einfach so diese Idee annimmt, dass es den berühmten Clean Core gibt, also einen Kernbereich im Unternehmen, wo man sagt, IT-seitig, da machen wir gar nicht so viele Veränderungen. Da modifizieren wir nicht, den halten wir stabil, damit wir immer auch von Upgrades, am besten profitieren können. Und darum herum baut man dann vielleicht Add-ons, Lösungen, die eine Spezialisierung erlauben. Man muss ja immer eins sehen, wenn man sagt, so Clean Core, warum soll der stabil bleiben? Die SAP liefert ja in der Cloud regelmäßig Innovation. 3-mal pro Jahr beispielsweise in SuccessFactors kommen neue Sachen raus. Und dann ändert sich auch so ein bisschen die IT-Perspektive. Vielleicht geht es dann gar nicht mehr drum, Sachen selbst neu zu machen, sondern geht es vielleicht mehr darum, sich anzuschauen, was die SAP an neuen Möglichkeiten bietet, was ist in einem Release aktuell drin, was kann ich nutzen und dann das sozusagen aufzubereiten und beispielsweise als HR-IT-Abteilung den HR-Kolleginnen und Kollegen mal vorzustellen und sagen, wäre das nicht was? Schaut euch mal an, hier, es gibt eine neue Mittagskarte bei der SAP und es gibt jetzt nicht nur Döner und Falafel, es gibt auch was weiß ich wieder Pizza und einen schönen Salat. Wollt ihr nicht davon was nehmen? Und so dieser Gedanke, dass man vielleicht mehr auswählt, sich mehr auf auch so Best-of-Breed-Dinge einlässt, die große Anbieter der SAP macht, das ist für mich so ein wesentlicher Bestandteil, der auch so ein bisschen das Rollendenken dann auch dann noch beeinflusst. Man wird nach wie vor Sachen entwickeln, klar, man wird auch nach wie vor eigene Sachen bauen können, ganz klar, das will die SAP ja auch, aber man hat eben immer auch einen stabilen Bereich, in dem man dann sozusagen von den Innovationen profitiert, die eine SAP ausliefert. Und das auch so ein bisschen anzunehmen und den Kategorien zu denken, das ist für mich auch so ein bisschen Cloud-Mindset, was unser Kumpel Stefan Köhnen da auch so ein bisschen vorgestellt hat. Es geht in die Richtung, genau.
Schön fand ich auch, wie du gerade gestreift hast, wie sich die Rollen verändern. Da hast du mir ein Bild in den Kopf gesetzt, was ich gar nicht so richtig losgeworden bin, vom Koch und vom Kellner. Also, dass man zukünftig, sagen wir mal, stärker auch in der HRT in einer Rolle unterwegs ist, wo man eher Kellner ist und weniger Koch. Vielleicht kannst du da gleich auch nochmal so ein bisschen drauf eingehen. Und wie kriegt man das Ganze denn jetzt dann auch an die Zielgruppe möglichst schmackhaft kommuniziert?
Also ich habe es in keinster Weise despektierlich gemeint, Lukas, sondern es ging mir darum, einfach zu sagen, dass man vielleicht weniger kocht, also weniger entwickelt, sondern einfach mehr auswählt und serviert, weil eben einfach, wenn man sich darauf einlässt, sich das Innovationszimmer bei der SAP mal anzuschauen und zu überlegen, okay, macht es jetzt Sinn, meinetwegen hinzugehen und Lösung A und B zu modifizieren oder irgendwas machen, oder ist es nicht vielleicht geschickter, sich mal die Release-Roadmap von der SAP anzuschauen und zu gucken, okay, nächstes Jahr liefert die SAP da was, steht das auf dem Release-Plan drauf, ich bereite mich vielleicht darauf vor, das schon mal ein bisschen kennenzulernen, mich damit zu beschäftigen, was eine SAP ausliefern wird und das dann sozusagen zu nehmen. So diese Denkweise ist damit gemeint, dass man vielleicht weniger selbst entwickelt, sondern mehr von dem profitiert, was die SAP als starker Anbieter schon mit den Release-Wechseln halt rausbringt. Das ist damals gemeint, dass das vielleicht ein bisschen eine Rollenänderung ist. Nehmen viele Unternehmen auch an, also viele Unternehmen, die in der Cloud aktiv sind, machen das ja auch schon. Die sind dann auch Bestandteil unserer zahlreichen Anwendergruppen, die wir da haben zu einzelnen Fachthemen, tauschen sich aus, sharen auch Best Practices. Also wenn der eine oder andere schon was gebaut hat, kann man davon ja auch profitieren. Und so dieses Mindset da reinzugehen und zu sagen, okay, ich lasse mich da auf diesen Community Spirit in der SAP auch einen Success Factor, also nehmt das mit. Das ist so ein bisschen, was ich gemeint habe, mehr kellnern und weniger kochen. Ist aber in keinem Fall despektierlich gemeint gegenüber den vielen Kollegen, die da eigene Lösungen entwickeln, sondern es geht eher darum, dass man das sozusagen sinnvoll verbindet.
Ja, und absolut zeigt ja auch auf, dass im Endeffekt, sagen wir mal, mehr in so ein Produktmanagement, mehr in so Produkte gegangen wird, was man ja eben auch von Website-Konfiguration etc. kennt. Ist ja generell so ein bisschen der Trend zu sagen, naja, wenn ich eine Website bauen will, dann habe ich halt heute eher ein Baukastensystem. Ich kann vielleicht nicht mehr ganz so viel customizen oder individualisieren, vielleicht eher die Farbe wechseln, aber das ist ja auch ein Stück weit der Gedanke von Cloud, der sich da auch ein bisschen dahinter verbirgt.
Ja, das ist so. Definitiv. Bei der Cloud geht es ja auch darum, das große Mehrwertversprechen ist ja, dass letztendlich Prozesse am Ende des Tages im Betrieb, in der Entwicklung, in der Wartung, in Operations günstiger sind als vorher. Und wenn wir das nicht nachweisen können, dass wir da Verbesserungen bringen, dann ist das ganze Cloud-Business, das gilt ja nicht nur für eine SAP, der für das HCM-Thema, irgendwann ad absurdum geführt. Weil man gibt ja nicht eine gewisse Hoheit ab, man gibt ja nicht, sagen wir mal, sowas wie, ich tausche Entwicklung gegen Innovation, die geliefert wird, einfach so aus, wenn ich am Ende keinen Mehrwert habe. Und wenn man das nicht aufzeigen kann, dass das funktioniert, dann hat Cloud-Business ein Problem. Aber das sehe ich nicht. Ich sehe genau das, was du gerade auch gefragt hast, absolut positiv. Es ist so, dass wir ja auch nachweisen können, dass wir dadurch effizienter werden. Und im Übrigen macht es ja auch vielen Kundinnen und Kunden mittlerweile auch Spaß, in dem Umfeld aktiv zu sein, weil man baut ja auch anders. Wenn ich was entwickle, habe ich heute eine BTP zur Verfügung mit ganz anderen Werkzeugen, als das früher der Fall war. Ich habe ganz andere Möglichkeiten. Es ist einfach auch eine neuere, ein bisschen modernere Welt. Eine Kollegin hat mal gemeint, sie findet so, und es war schon 10 Jahre her, sie findet Java-Entwicklung allein schon aus dem Grund besser als ABAP, weil die Leute, die programmieren, jünger und dynamischer sind und coolere Klamotten anhaben. Da ist ja auch ein bisschen was dran. Da ist einfach eine neuere, modernere Welt. Und da reinzugehen, ist ja auch für viele auch gestandene ITler durchaus was Schönes und was Neues, was auch positiv besetzt ist.
Kann ich genauso nur unterstreichen. Und natürlich auch, wenn man auf dieses Cloud-Mindset blickt, zwei Stichworte Simplifizierung und auf der anderen Seite auch Employee Experience. Natürlich auch die Verfügbarkeit von Daten. Ich meine, du hast gesagt, es gibt natürlich Branchen, die da nochmal andere Regularien vielleicht haben, andere Standards, die sie einhalten müssen. Dementsprechend habt ihr das natürlich auch im Blick. Wenn du den deutschen Markt mal einschätzt, auch mit diesem Cloud-Mindset, was würdest du denn sagen, so übergreifend, wie stark ist es denn schon ausgeprägt und was kann man denn vielleicht jetzt auch tun, wenn ich als Unternehmen hier gerade zuhöre und denke, oh, was der Stefan erzählt, das klingt schon gut, aber so richtig in die Organisation reintransportiert kriege ich es gerade nicht.
Naja, also ich würde mir jetzt kein Urteil erlauben, wenn wir jetzt irgendwie so eine Prozentzahl sagen wollen, wir sind auf 60% oder 70. Was ich halt wahrnehme, sind halt auch so ein bisschen unterschiedliche Themenwelten. Wenn du mal so schaust im Bereich Talent Management, wenn es um Recruiting, Learning oder so Themen geht, da war ja Employee Experience immer schon total hochgeredet. Denk mal so an Recruiting-Themen. Wir haben einen ganz knappen Arbeitsmarkt. Ist ja auch extrem wichtig, dass ich einen Kandidat sofort angehe, dass ich da einen totalen Blick auf so Punkte habe. Ergonomie muss stimmen. Ein Recruiting-Prozess muss einfach sein. Blitzschnelle Registrierung, sofortige Reaktion. Da war das, glaube ich, schon immer so, dass die Dynamik der Anwendung auch auf so die Dynamik und die Arbeitsweise im HR-IT-Betrieb ganz stark ausgewirkt hat. Ein bisschen was anderes ist es ja, wenn man jetzt mal in so die klassischen Kern- und Core-Themen guckt. Ich glaube, so Lohn- und Gehaltsabrechnung, um auch so ein bisschen eine andere Welt aufzureißen, da ist es sicherlich so, dass wir da noch ein bisschen konservativer unterwegs sind, was aber gar nicht den Menschen unbedingt geschuldet ist, sondern natürlich auch ein bisschen dem Thema. Da geht es ja sehr um Solidität. Fehlerfreiheit. Ja. Da muss ganz klar sein, Lohn- und Gehaltsabrechnung muss stimmen. Man kann zwar in Deutschland zurückrechnen, großes Glück für uns alle mit unserer Abrechnung, aber dennoch ist natürlich das Ziel, dass ich da eine Lohn- und Gehaltsabrechnung habe, die den gesetzlichen Anforderungen genügt, die mir keine Probleme macht. Mein Kollege René, den du ja nachher auch noch sprechen wirst, der sagt immer so schön, als Abrechner wird man ja nicht berühmt, wenn man alles richtig macht, sondern berühmt, wenn Fehler auftreten. Ne? Und das ist einfach ein anderes Mindset. Und da, glaube ich, wird noch ein bisschen was an Veränderungen uns bevorstehen, weil ja auch da wird es ja einen Generationswechsel geben. Viele ältere Kollegen, die eher so mein Alter sind, werden in Rente gehen. Neuere für das Thema zu begeistern. finde ich, wird schwierig werden, wenn wir so in diesem alten Mindset verharren. Weil einfach nur sagen, du musst hier Abrechnung korrekt machen, du musst gucken, dass es stimmt, das ist jetzt nicht unbedingt the most sexiest thing, sondern da müssen schon noch ein paar Dinge dazukommen. Das sehe ich aber auch auf Strecke. Ich bin mir sicher, dass auch da ein bisschen Modernismus einziehen wird. Wir sprechen ja vielleicht noch so ein bisschen später auch über Lösungen, künstliche Intelligenz und sowas. Auch das wird auch in die Themen stärker einziehen. Dann haben wir da auch wieder so Bezugspunkte zu den eher agilen Modellen, die wir im Talentmanagement schon kennen. Und ich glaube, dass sich das in die Richtung auch entwickeln wird, ganz sicher.
Du hast gesagt, mit einer prozentualen Einschätzung so auf den deutschen Markt geblickt, fühlst du dich unwohl oder das möchtest du nicht machen, kann ich auch komplett nachvollziehen. Gibt es denn aus deiner Sicht so irgendwie so ein Vorreiterunternehmen oder irgendwie so ein Leuchtturm am deutschen Markt, wo du sagst, boah, da kann man mal hinschielen, da ist diese Cloud, dieses Cloud-Mindset extrem gegeben oder da ist dieses Thema einfach auch sehr konsequent angegangen worden, gemeinsam mit SAP?
Vielleicht ein Beispiel, das mir immer sehr gut gefallen hat, die Stadt München. Die man gar nicht so als erstes denkt. Die setzen doch etliche Cloud-Lösungen von uns ein. Die haben sich auch, sagen wir mal, auch vom Prozessual so aufgestellt, dass die halt wirklich auch neue Teams gebildet haben, die sich dem Thema annehmen. Die sind auch ein sehr schöner Referenzkunde von uns. Gibt auch Cases bei uns. Die werde ich auf jeden Fall nennen. Ganz einfach auch, weil es so ein bisschen nicht so das Erste ist, was das mal kommt. Public Sector, dann auch noch eine große Stadt. Aber die sind zum Beispiel ein schönes Beispiel, die ich nennen würde. Und ansonsten glaube ich, das war, wenn man sich mal unsere Referenzkunden anguckt, da schon einige spannende, auch größere haben. Wir haben ja zum Beispiel in Deutschland eine der größten Installationen im Private-Bereich überhaupt mit Volkswagen, ein Riesending. Das ist sicherlich, was man sich anschauen kann. Wir haben auch in dem Bereich HR-Kernthemen einige spannende Kunden, auch aus der Fertigungsindustrie, die jetzt zum Beispiel unsere Zeitwirtschaftslösungen einsetzen. Time-Tracking in SuccessFactors, auch das ist für viele Unternehmen ja ein großer Sprung, weil ich da erstmals eine Zeitwirtschaft in Echtzeit habe. Also ein Mitarbeiter sticht ein, sticht aus und sieht beim Ausstechen quasi, wenn das System das erlaubt, wenn er eine Mehrarbeit gemacht hat, 2 Stunden, und kann dann da zum Beispiel Prozesse drauf aufsetzen. Da haben wir Unternehmen, das wir da einfällt, Cellforce, ist eine Neugründung, ganz modernistisch, die bauen sozusagen Batterien in der E-Mobilität, und die haben zum Beispiel so ein Szenario genutzt, dass ein Mitarbeiter, der dann seine 2 Stunden Mehrarbeit sieht, mit denen direkt was machen kann. Ja, der kann also sagen, oder die Mitarbeiterin kann sagen, okay, die buche ich auf ein Arbeitszeitkonto, die buche ich auf mein Urlaubskonto. Das sind zum Beispiel so Dinge, die ich total mag, und da haben wir viele gute Beispiele in Deutschland.
Ich hoffe, es ist dir nicht allzu schwer gefallen, nicht die Stadt Saarbrücken nennen zu dürfen beim Best Practice. Müsste natürlich für dich so ein Transformationsziel sein, finde ich. Auch da vielleicht pro bono noch so ein bisschen mitzuhelfen, dass man da in Sachen Cloud voll und ganz nach vorne kommt. Wenn wir nochmal ein Stück quasi zu dem Thema kommen, was du auch gestreift hast, das Thema KI. Also auf der einen Seite, glaube ich, ein Thema, was dich privat, persönlich einfach auch sehr interessiert. Vielleicht kannst du das zuerst mal dann gleich beantworten. Zum anderen aber auch mit Joule, mit gerade auch auf Employee Central bei euch geblickt, habt ihr ja ganz, ganz tolle oder breite Anwendungsfelder eben auch in Bereichen, wo du sagst, das sind jetzt nicht die Talentmanagement-Recruiting-Prozesse, die jeder vielleicht so im Blick hat. Also vielleicht A, nochmal dein persönliches Interesse, und B, was habt ihr seitens SAP da zu bieten, wo du auch besonders stolz drauf bist?
Ja, mein persönliches Interesse, ich mache ja auch ein bisschen Musik. Ich spiele ja Saxophon, so ist ein Hobby von mir. Und wenn ich das an meine Jugendjahre zurückdenke, da war das so, wenn du da irgendein Stück hast mitspielen wollen, dann hieß es Schallplatte auflegen. Das Ganze idealerweise irgendwann mal auf ein Tape bannen, wo man vor- und zurückspulen kann. Da hast du dir halt eine Stelle 5000 Mal angehört, bis das Lick funktioniert hat. Heute nimmt man irgendeine KI, gibt da einen Teil viele Dinge, was ich mal am Beispiel einen Chordify oder irgendwas sowas, lässt es einmal durchlaufen und sieht dann schon mal die Akkorde, man sieht die Tonart. Ne? Und dann braucht man heute irgendwie noch eine Viertelstunde und man hat sich alles rausgeschrieben, was man braucht. Und dahinter steckt ja auch sehr viel KI, Tonerkennung und die ganzen Sachen, und das ist halt schon einfach irre, was da möglich ist. Also das ist so ein bisschen, weil du gefragt hast, so mein persönlicher Bezug. Was mich jetzt so ein bisschen bei der SAP an KI fasziniert, ist in der Tat unter anderem eben vor allem halt Joule, unser Chatbot, den du ja an total vielen Ecken halt einsetzen kannst. Da gibt es ja auch schon die ersten Kunden, die da aktiv sind, die dann zum Beispiel Gesetzestexte plus ihre Policies plus Betriebsvereinbarungen einfach an sowas wie ChatGTP hochladen. Erstmal bewusst ein bisschen vereinfachend, aber die sozusagen eine Plattform bei der SAP nutzen, dass man sozusagen Texte einspielen kann und die dann im Rahmen des Joule sozusagen basierend auf diesen Texten, die eine Antwort zu einer Frage gibt. Hallo, sag mir doch mal bitte, welchen Urlaubsart ich nehmen muss, wenn ich umziehe. Und wie viele Tage gibt's da? Kann dir ein Chatbot beantworten? Ist manchmal vielleicht nicht ganz so einfach, wenn du in einem großen Konzern arbeitest, wo es meinetwegen 5 verschiedene Unternehmen gibt, die wiederum vielleicht abweichende Regeln haben, muss das System da schon ein bisschen gucken, dass es sich zum richtigen Unternehmen zuordnet über unterschiedliche Policies, aber sowas geht. Und diese neue Welt, die bringt einfach einen Effizienzgewinn für die Personalarbeit und auch einen Gewinn an Employee Experience, den halte ich für völlig unterschätzt noch. Das wird definitiv in den nächsten Jahren ein Thema sein, das uns begleitet, dass das auch nicht weggeht. Und ich glaube auch, dass es so sein wird, dass jetzt, wenn wir auch mal so ein bisschen nach vorne schauen, es werden ja künftig in Unternehmen auch jüngere Mitarbeiter beginnen und Mitarbeiterinnen beginnen zu arbeiten, die das bereits gewohnt sind, die damit aufgewachsen sind und die sich dann wundern, wie Make hat kein Chatbot, der mir da so einfache Frage beantwortet, was ist denn das für eine Bude? Die Frage wird sich ja auch irgendwann mal stellen. Und ich glaube einfach, dass wir immer so sein werden, dass das Consumer-Business, das, was ich da im Privaten erlebe, dann auch von den Anforderungen, Ideen her auf das, was ich in meinem Arbeitsumfeld erwarte, ausstrahlt. Und da bin ich mir sicher, dass das definitiv das spannende Zukunftsthema überhaupt sein wird, KI.
Die Make ist da relativ gut aufgestellt, also das kann ich auf jeden Fall vorwegnehmen. Aber jeder, der sich mit uns darüber unterhalten mag, kann sich natürlich auch gerne unter anderem bei Chan, unserem Sales Head, melden und dann genau den Kontakt eben auch zur SAP seitens Make gerne hergestellt bekommen. Du hast gesagt, dass Dinge im Wandel sind, Dinge sich verändern, auch was die jüngeren Generationen angeht. Heute ging es ja auch ein bisschen um die Frage, wie verändert sich die Rolle von HR und IT, wenn gewisse Dinge wegfallen, wenn gewisse Dinge aber auch dazukommen. Was würdest du denn da sagen? Da gibt es wahrscheinlich auch nicht die eine Pauschalantwort, aber was ist denn so die Rolle von einem HR-ITler in der Zukunft da noch?
Ein bisschen haben wir ja schon drüber gesprochen. Das war dieses Kochen-Kellner-Bild. Ich glaube einfach, dass die HR-IT künftig auch mehr so eine Art Produktmanagement für ein Lösungsportfolio im Unternehmen stärker übernehmen wird. Also, dass man sich mehr anschaut, wie richte ich jetzt beispielsweise in einem bestimmten Thema meine IT-Politik aus? Was gibt's am Markt an Portfolio-Dingen, die ich einbinden kann? Ich habe SAP beispielsweise als Plattform. Ich habe in der SAP-Plattform bestimmte Lösungen, die ich betreibe. Nehmen wir einfach mal einen Fall Recruiting. Und jetzt geht es darum, da brauche ich 1, 2 sinnvolle Add-ons. Was mache ich da? Was gibt's am Markt, was ich einbinden und kaufen kann? Was gibt's wiederum an Schnittstellen bei der SAP, wenn ich was entwickeln muss? Das alles aufzubereiten, das wird sicherlich eher so eine Produktmanagement-Rolle sein, die ich da stark sehe. Und das dann natürlich auch so gut zu verpacken, so gut darzustellen, dass eine HR-Abteilung das versteht und nachvollzieht und dann vielleicht sagt, ja Lukas, keine schlechte Idee, aber die 3, 4 Sachen brauchen wir auch noch. Das ist unsere Betriebsvereinbarung, die das vorgibt und hier haben wir 3, 4 spezielle Prozesse, die wir einhalten müssen. Und das dann sozusagen gut zu vermischen und zu vermengen, dass dann nachher was Positives bei rauskommt, das ist für mich schon so ein Wandel, den ich sehe, den viele Unternehmen ja aber auch angehen. Also es ist ja nicht so, dass wir jetzt hier drüber sprechen, dass wir da ein Riesenproblem haben, sondern es ist einfach ein Wandel, der stattfindet und der ja auch sinnvoll ist und den ich aber auch sehe. Also das machen viele Unternehmen ja auch schon.
Wenn ich das, was du sagst, mal so ein bisschen zusammenfasse, dann habe ich das Gefühl, dann sind wir schon in einem Spannungsfeld zwischen auf der einen Seite Standardisierung, weil Produkt bringt natürlich auch eine gewisse Standardisierung mit sich. Ich kann es quasi einkaufen, ich habe natürlich Erfahrungswerte. Das ist natürlich etwas, was ich quasi auch als Benefit dann bekomme. Auf der anderen Seite haben die Unternehmen ja aber auch diesen Drang oder kommen ja vielleicht aus einer stark individualisierten Welt. Wie siehst du diesen Spagat und was ist da vielleicht auch die Via Regia, also der Königsweg, um diesen Spagat, sagen wir mal, bestmöglich als Unternehmen dann eben auch zu gestalten?
Na, wir haben ja schon ein bisschen über das Thema gesprochen, dass man vielleicht die Kernanwendung, also wirklich den inneren Kern von einer Anwendung, weniger modifiziert und dann eben schaut, dass man seine Spezialisierung um die Ränder drum herum baut. Das hat man früher im Prinzip auch schon gemacht. Es gab ja auch bei der SAP in der alten Welt gab es immer schon die Möglichkeit, über Business Add-ins, definierte Schnittstellen, Sachen anzudocken. Das wird jetzt natürlich noch ein bisschen, wird gewaltig ausgeweitet, natürlich durch die Business Technology Plattform, wo ich ja quasi ein ganzes Set an Entwicklungsmöglichkeiten habe, wo ich dann aufbauen und wirklich was machen kann. Wir unterhalten da übrigens auch eine sehr interessante Community, bei der wir es ermöglichen, also SAP, meine Kollegen aus dem Pre-Sales laden da regelmäßig so 1, 2, 3 Mal pro Jahr, wo wir wirklich auch eine Plattform bilden, wo wir mit Kunden drüber sprechen und Austausch ermöglichen, was habt ihr denn gerade so gebaut? Da gibt es Kunden, die sind in der Ecke aktiv und sagen, wir bauen uns so ein kleines Azubi-Management, weil wir die besser betreuen wollen. Es gibt Kunden, die sagen, wir haben das Thema Einkauf bei uns intern, also wenn du jetzt ein großer Händler wärst und es gehören Mitarbeiter, sagen wir mal, vergünstigt einkaufen, die bauen da was. Andere wiederum sagen, wir haben was im Bereich Jobticket gebaut und so weiter. Also es gibt unheimlich viele Sachen, die da gerade entstehen. Und das sehe ich dann bei dem Bereich, wenn du so fragst, was ist eigentlich Core und was entwickelt man eigentlich? Die Sachen sehe ich da halt vor allem.
Und für uns als Teil der Schwarzgruppe natürlich auch dieses Händlerbeispiel, was du nennst, natürlich auch gar kein unrelevantes. Häufig haben wir momentan das Phänomen, dass eine extrem hohe Zukunftsangst herrscht. Du hast gesagt, dass sich die Welt im Bereich IT, und das fand ich im Vorgespräch etwas, was mir auch einfach irgendwie bewegt hat, auch auf der Herfahrt, hast du gesagt, bewegt sich die Welt eigentlich zum Besseren. Wie hast du das gemeint?
Naja, ich glaube einfach, dass wir mit künstlicher Intelligenz hier viele Dinge oder vielen das Leben auch einfacher machen. Wir haben ein sehr schönes Beispiel jetzt gerade gesehen, dem wir gesagt haben, wir ermöglichen es zum Beispiel, dass Mitarbeiter Fragen zu ihrer Lohn- und Gehaltsabrechnung stellen dürfen. Und dass ein Chatbot die beantwortet. Das heißt ja wiederum nichts anderes, als dass Menschen, die in der Personalabteilung arbeiten, sich mit dem Thema Lohn und Gehalt beschäftigen, in ihrer Arbeitszeit mit Fragen nicht mehr so stark belästigt werden. Muss ich dir vorstellen, du siehst auf einmal, dass dein Gehalt, sagen wir mal, obwohl du einen kleinen Bonus gekriegt hast, in Summe ein klein wenig geringer ist in der Nettoauszahlung als im Vormann und fragst dich warum. Und dann erklärt dir eben das System, naja, du hast einen Bonus bekommen, auf den wurde wiederum Sozialversicherung fällig und so weiter und so fort. Und dadurch ergibt sich eine Gesamtkonstellation, wo das und das bei rauskommt. Das ist dann eine Frage, die hätte früher ein Sachbearbeiter beantwortet, in dem Thema der Sachbearbeiterin. Heute macht das unter Umständen ein Chatbot. Enormer Effizienzgewinn. Führungskraft. Du hast ein Personalgespräch mit einer Mitarbeiterin, bei der es um das Thema Gehalt geht. Was hast du in der Vergangenheit gemacht? Du hast ja unheimlich viele Sachen erst mal raussuchen müssen. Was verdient die? Wo liegt die in der relativen Lage? Was hat sie noch so an Benefits gekriegt? Hat sie einen Firmenwagen? Wenn ja, was zahlt sie dafür? Und so weiter und so fort. Diese Gesamtvergütungssicht, diese relative Lage, wo ist jemand eingruppiert? Wie liegt sie im Vergleich zum Team? Jetzt kann man sich heute in der Vorbereitung einfach per Knopfdruck auch durchaus mit einem kleinen KI-Teil erstellen lassen. Der KI-Teil ist dann eben, dass der KI dir dann auch schon Talking Points vorstellt. Was sagt dann, wenn du dein Gespräch mit dem Lukas hast als Führungskraft, sag ihm mal einfach die VfB-Freikarte pro Jahr, die kriegt er halt nicht bei jedem, die gibt's halt nur bei der Make und so Sachen. Ne? Um das einfach aufzubereiten, das sind ja alles in diesen vielen Themen enorme Effizienzgewinne. Das nimmt einfach Last auch im Arbeitsleben von sich. Von daher glaube ich schon, dass man sagen kann, dass so Dinge, wo KI das Leben einfacher macht, auch im Personalumfeld, natürlich positiv sind. Wird ja keiner bestreiten. Aber was natürlich nicht passieren darf, ist, dass man jetzt schwerwiegende Entscheidungen, irgendwas im persönlichen Bereich, irgendwas, wo es auch um Ethikthemen geht, das einer KI überlässt. Das wird auch nicht geschehen, macht die SAP auch nicht. Also wir bauen keine Lösungen, in denen solche Sachen einer KI überlassen wird. Aber wir versuchen, Entscheidungsprozesse zu unterstützen. Und dafür ist KI definitiv hochgeeignet.
Wenn uns jetzt jemand zuhört, der vielleicht nicht ganz so spielerische Berührungspunkte wie du im Bereich Saxophon auch mit KI hatte, das hört, der könnte natürlich sagen, naja gut, aber wenn die Sachbearbeiterin, was ja eins deiner ersten Beispiele war, das jetzt quasi nicht mehr macht, was macht sie denn dann?
Ja, hoffentlich was Sinnvolles. Vielleicht macht sie Folgendes, wir haben ja auch Unternehmen, die Lösungen zum Beispiel ausgerollt haben im gewerblichen Bereich, indem sie einfach mal in die Werke gegangen sind und den Mitarbeitern gesagt haben, hallo Lukas, dein erster Tag, seit heute kannst du auf deinem Handy dir deinen Zeitnachweis anschauen, ich zeig dir mal, wo du den findest und wie das funktioniert. Vielleicht machen Leute einfach dann solche sinnvolleren Sachen. Es ist ja nicht so, dass unsere Personalabteilungen zu wenig zu tun hätten. Also ich meine, wir haben ja beide einen Bezug zu dem Thema. Das ist ja auch ein Job, da herrscht ja Stress. Und da herrscht ja auch durchaus, da gibt es ja auch Peaks. Ne? Und man arbeitet, wenn Jahreswechsel oder sowas ansteht, wenn da Performance-Gespräche vorzubereiten sind, da haben wir ja größten Respekt vor, aber auch wissen, was da für Arbeitslast dahinter steht. Und wenn das dann eben einfach sozusagen mit mehr Fokus gemacht wird, und wenn man da einfach auf die wichtigen Dinge mehr Fokus legen kann, die besser macht und dann vielleicht einfache Anfragen im Chatbot überlässt, dann ist das doch für HR definitiv eine Entlastung.
Weil weil die Moments that matter einfach auch anders quasi emotional bespielt werden können. Und im Endeffekt, wenn man das nochmal in Bild packt, wir sind ja heute sehr metaphorisch hier im Podcast unterwegs, hat man ja klassischerweise früher so einen pyramidalen Aufbau von einer HR-Organisation gehabt. Und der wird ja mehr dann eben im Endeffekt auch durch die Digitalisierungsmöglichkeiten oder eben auch das Verlangen nach Experience immer mehr zum Diamant. Und ich glaube, genau das ist eben wichtig, dieses Und-Und, also auch dieses Zusammenleben, dass man KI einfach als etwas hat, was man aufs Tablett zusätzlich legt, guckt, wie man damit umgeht und gar nicht immer diesen wegrationalisierenden Gedanken habt. Da gibt es auch ein ganz spannendes Tool, Futuromat. Ich weiß nicht, ob du das kennst, aber da kannst du quasi einfach einen Zielgruppennamen eingeben und dann schauen, wie groß das Potenzial von einer KI ist, diese Tätigkeiten zu übernehmen. Und da kommen auch ganz interessante Dinge quasi raus, wenn man das eben kontrastiert. Also, dass man zum Beispiel auch sagt, unliebsame Aufgaben. Ich finde auch, das ist eine schöne Botschaft. Es gibt ja einfach Aufgaben, die macht man nicht so gern. Die fallen quasi eher weg, wohingegen andere einfach ganz, ganz geringe Potenziale haben, im Endeffekt automatisiert zu werden. Von daher finde ich schön, wie du es eben auch darstellst. Du sagst ja auch nicht, ich habe mit dem Saxophonspielen aufgehört, weil es jetzt die KI gibt und programmiere mir das alles am PC, sondern du spielst weiter das Instrument, aber du nutzt die KI, um im Endeffekt noch schneller zu was Klangvollem zu kommen. Und von daher glaube ich, ist das dann eben auch eine schöne Brücke und im Endeffekt auch eine Geschichte, die dann einfach das Ganze rund macht. Das Thema KI ist ja generell sehr en vogue. Du hast 30 Jahre SAP-Erfahrung hinter dir. Was glaubst du denn, werden so die Zukunftsthemen, wenn wir nochmal 30 Jahre nach vorne gehen? Was glaubst du, was wird uns denn dann noch, sagen wir mal, alles so umtreiben?
Schwierige Frage. Helmut Schmidt hat mal so schön gesagt, wer Visionen hat, der soll bitte zum Arzt gehen. So krass ist es bei mir nicht, aber ich bin jetzt, ich sehe mich weniger so als einen Futurologen, der jetzt wirklich sagen würde, auf 30 Jahre was passiert. Ich glaube, das ist auch relativ schwierig. Was ich aber schon sehe, ist, dass eine KI-Kompetenz sich herausbilden wird und dass es einfach natürlicher sein wird, dass man KI für bestimmte Sachen benutzt. Ich glaube schon daran, dass man künftig, wenn du jetzt komplexes Excel hast und du musst jetzt irgendwie 5 Tabellen Querverweise da machen, ne, dass du das nicht mehr nachguckst, wie geht das, sondern einfach ein ChatGPT hochlädst und sagst, mach das. Ich habe es mal ChatGPT genannt, also da steht Pars pro Toto für irgendeine künstliche Intelligenz, die das kann. Und ich glaube das schon, dass das sehr stark in den Alltag einziehen wird. Und ich bin mir auch sicher, das ist ja immer so, dass gesellschaftlich relevante Themen sich ja auch in Studiengängen, in Wissenschaft und Forschung stärker niederschlagen werden. Und bin mir sicher, dass wir da auch Spezialisierung erleben werden. Und das ist so im Bereich personengeschützte oder besonders schützenswerte Daten im Personalbereich und KI, dass es auch dazu irgendwann mal einen Studiengang geben wird. Dass da einfach auch Ausbildung stattfinden wird. Und dass wir in ein paar Jahren auch sehen werden, dass die HR und die HR-IT-Abteilung sich da auch einfach Kompetenz am Markt suchen und einkaufen. Und dass das, was wir dann im ersten Schritt immer erleben, im Consumer-Business, dann dadurch auch einfach einzieht. Und dass dann sozusagen ein ganz langschwelliger Trend entsteht und das einfach sozusagen in unsere persönliche DNA einziehen wird. Das wäre so mein Blick auf die Sache. Jetzt so konkret zu sagen, was für ein Thema wird das sein? Boah, schwierig. Das traue ich mir jetzt weniger zu, aber von der Idee her glaube ich schon, dass das in die Richtung gehen wird.
Du hast zwar gesagt, du bist kein Zukunftsforscher, aber du hast auf jeden Fall ein sehr schönes Zukunftsbild letztlich skizziert. Und ich glaube, so wie du es beschreibst, wird das ganze Thema dann auch greifbarer, weil es ein bisschen entmystifiziert ist. Ich glaube, das Thema KI, ChatGPT hat es ja so ein bisschen en vogue gemacht, ne, salonfähig gemacht. Auf einmal wussten die Leute, okay, das ist KI, das ist damit gemeint, ist aber ja auch nur eine Facette von KI. Dann haben die Leute es ausprobiert, irgendwelche Ängste, jeder macht dann was. Aber das, was du beschreibst, ist ja ein deutlich strukturierterer Weg. Nach dieser relativ schwierigen Frage komme ich zu einer wahrscheinlich für dich leichteren, nämlich auch was deine persönliche Zukunft angeht, weil da kann ich mir gar nicht anders vorstellen, als dass ein Mann wie du einen Plan für seine Zukunft hat. Du wirst wahrscheinlich weiter die Heim- und Auswärtsspiele vom 1. FC Saarbrücken besuchen, da bin ich ganz sicher, auch mit dem Saxophon geht's weiter, aber was hast du dir denn so für die nächsten Jahre noch vorgenommen?
Naja, für mich beginnt jetzt ja ab April auch so eine neue Lebensphase. Ich bin dann bei der SAP im sogenannten Vorruhestand. Am Vorruhestand heißt, ich bekomme noch ein bisschen was von der SAP an Gehalt gezahlt, aber ich bin dann sozusagen frei. Meine Frau hat so schön gesagt, naja, lebenslänglich ist eigentlich 25 Jahre, nur die schweren Fälle kriegen 30, die hätte ich dann. Und dann bin ich sozusagen, werde ich ausgewildert und kann dann im gewissen Rahmen mich auch nochmal beruflich selbstständig machen. Ich könnte auch nochmal, wenn die SAP dem zustimmt, nochmal irgendwo anfangen zu arbeiten. Und in diese Richtung werde ich auch was machen, also ich werde noch irgendwie sicherlich ein bisschen was arbeiten, aber vielleicht nicht mehr so viel wie die letzten Jahre. Ob ich ansonsten genau den Dingen widmen, die du schon angesprochen hast. Fußball, ein bisschen Musik machen, ja, mich der Familie widmen, das werden so die Themen sein, die mich umtreiben. Aber wie gesagt, immer auch mit einem gewissen Anteil an Arbeit im HCM-Umfeld, definitiv.
Und ich glaube, getanzt wird auch. Ich habe dich ja zu einem Event versucht zu verhaften und einzuladen, aber da wird ja getanzt. Also vielleicht kriegen wir das noch hin, aber das ist, glaube ich, dann auch eine Leidenschaft, die deiner Frau gefallen wird, dass die dann noch mal mehr gelebt wird, oder?
So ist es.
Und wer weiß, vielleicht verhaften wir als Make dich ja auch noch mal zu weiteren Dingen, nicht nur zum Podcast. Auf jeden Fall, wenn so ein Experte am Markt in gewisser Weise frei verfügbar ist, vielleicht ist das ja dann auch noch mal die Möglichkeit, das eine oder andere mit dir zu machen. Hast du eigentlich, wenn man das Ganze nochmal so musikalisch greift, auch die Phase bei der SAP und so, dein Leben, gibt es da irgendwie einen gewissen Song, eine gewisse Melodie, einen gewissen Rhythmus, der das für uns da draußen im Sinne eines Podcasts nochmal greifbar machen kann?
Ja, ich bin ja bekennender Funk-Fan, also auch so Rap, Hip-Hop, Black Music im Allgemeinen. Und da gibt es so einen Musiker, ich weiß nicht, ob er was sagt, Bootsy Collins. Das war mal so ein legendärer Bassist Anfang der 70er, hat bei James Brown gespielt, ist immer noch eine absolute Kultfigur. So die Red Hot Chili Peppers und so, die haben viele Sachen von ihm auch auch übernommen, wird auch viel gesammelt. Und der Bootsy Collins, der hat für mich einfach so eine totale Ausstrahlung. Der ist mittlerweile auch so um die 70, seit über 50 Jahren im Geschäft, so ähnlich wie die SAP auch und immer noch ziemlich cool. Und von dem gibt es so einen Song, der ist so 2-3 Jahre alt, Hip-Hop Lollipop, der sagt aus meiner Sicht eigentlich alles. Ne? Bunt, Action, es geht vorwärts, Groove. Und das wäre sowas, was ich am ehesten noch mit meiner Zeit bei der SAP verbinde. Ne?
Wäre Hip-Hop Lollipop auch so ein bisschen dein Lebensmotto oder müsste man da noch was hinzufügen?
Lebensmotto ist immer so ein großer Begriff. Es ist was, wenn das läuft, wo ich auf die Tanzfläche gehen würde mit meiner Frau, definitiv.
Okay, dann hoffen wir, dass wir das, dann vielleicht spielen wir es nachher nochmal an und halten es im Video ein bisschen fest, wie du da dich in der Musik verlierst. Auf jeden Fall schon mal vielen, vielen Dank auch für die ganzen Insights, die du verloren hast heute im Podcast. Vielleicht noch eine Frage, gibt es so auf deine Zeit geblickt irgendwie noch eine Anekdote, die sich lohnt, in diesen Podcast auch zu packen, die du so vielleicht noch gar nicht geteilt hast, die du aber gesagt hast, die hat mich extrem auf meiner Reise geprägt oder die war besonders witzig oder die war vielleicht auch besonders nachhaltig für mich?
Ich hatte in meinen frühen Jahren bei der SAP einen ganz tollen Co-Chef, den Gerhard Kaiser. Und der hat mich immer sehr geprägt. Der hat mit seinen Mitarbeitern oftmals so über Verantwortung gesprochen. Und wenn da ein Kollege oder Kollegin irgendetwas Komplexes in der Lohn- und Gehaltsabrechnung programmieren musste, dann hat man immer auch ein Gespräch mit dem Gerhard Kaiser gehabt. Und der Gerhard Kaiser hat dann gesagt, Lukas, damals war man noch Vorname Sie, Sie machen jetzt gerade eine ganz wichtige Sache in der DÜFO zum Beispiel, zwar nur Ermeldegründe, irgendwie sowas. Sie wissen schon, dass das in Deutschland so und so viele Millionen Lohn- und Gehaltsabrechnungen sind, die davon betroffen sind. Das ist eine wichtige Aufgabe. Hat man sinngemäß gesagt, ne? Nehmen Sie das an, ne? Strengen Sie sich an und machen Sie das richtig. Und das hat mich dann irgendwie schon so geprägt, so die Atmosphäre, dann da ins Büro zu kommen und dann gesagt zu kriegen, ne? Haben wir ein größeres Projekt, das betrifft wirklich dann in Deutschland immerhin über 2000 Kunden. Ne? Nehmen Sie die Verantwortung an und gucken Sie, dass wir das fehlerfrei hinkriegen. Das war sowas, das ist keine Anekdote, aber das hat mich immer irgendwie so ein bisschen auch geprägt, so dieses Bewusstsein, dass man ja, wenn man bei einer SAP gerade in so einem Bereich da auch arbeitet, dass man auch eine gewisse Verantwortung trägt und das fand ich immer irgendwie sehr beeindruckend.
Ist so ein bisschen das Konstrukt pro sozialer Motivation, einfach auch so zu schauen, ne, für was mache ich das Ganze, diesen größeren Blick zu haben. Facebook hat da auch relativ interessante Dinge gemacht. Die haben EntwicklerInnen in Kontakt gebracht zu Leuten, die zum Beispiel eine Fernbeziehung aufrechterhalten haben, einfach um ihnen auch mal zu zeigen, ja, für was programmierst du das denn? Also du bist da in deinem stillen Kämmerlein, vielleicht mit deinem Computer in deiner Welt gefangen, aber das hat einen ganz, ganz großen Impact. Absolut schöne Geschichte und glaube ich auch etwas, was man sich immer auch verdeutlichen sollte, wenn man das Gefühl hat, vielleicht ja, gerade im Kleinen unterwegs zu sein, aber welche großen Möglichkeiten man damit eben auch beeinflussen kann. Zum Abschluss würde ich dich bitten, nochmal ein paar Sätze mit mir zu vervollständigen. Wir haben heute zum Eingang in den Podcast über SAP als Unternehmen mit 3 Buchstaben gesprochen. Wenn du heute zurückblickst oder einfach auch nach vorne blickst, was bedeutet die SAP für dich?
Dynamik, sehr große Dynamik, sehr große Innovationskraft. Und dann vor allem halt viele, viele, viele sehr coole, sehr nette, sehr liebe Kolleginnen und Kollegen. Gerade so in der Success-Factors-Familie, also die menschlichen Bindungen, auch ganz enorm. Hatten wir ja vorhin auch im Vorfeld ein bisschen darüber gesprochen, wie viele Leute wir gemeinsam bei der SAP auch kennen. Und das ist für mich auch so ein bisschen das, was die SAP ausmacht. So diese Verbindung, gelebte Unternehmenskultur, diese Innovationskraft und dieses Vorwärtsdenken und auch dann natürlich verbunden mit einem großen Verantwortungsgefühl, auch gerade so im KI-Bereich. Das ist so das, was ich am ehesten dann mit der SAP verbinde.
Du hast die Cloud-Lösung SuccessFactors angesprochen. Das ist die Überleitung zum nächsten Satz. Der Weg in die Cloud gelingt am besten, wenn?
Man das Cloud-Mindset mitbringt. Offen, sich das anschauen, vorurteilsfrei, einfach gucken, was geht nicht. Nicht allem glauben, was so erzählt wird, sondern sich selbst ein Bild machen. Also nicht so Dinge glauben wie, ja, die SAP... Core-Anwendungen in der Cloud funktioniert nicht, sondern einfach mal selbst angucken, sich das von SAP oder Make einfach mal zeigen lassen, was in den Bereichen geht und dann eine fundierte Entscheidung treffen.
Um sich bestmöglich auf den 31. Dezember 2027 vorzubereiten, empfehle ich,
mit der SAP zu sprechen, sich von uns sagen zu lassen, was sind die Möglichkeiten, ist unter Umständen vielleicht auch eine Wartungsverlängerung, was Sinn macht, sich das einfach zeigen lassen, auch gucken, was kostet es, was muss ich budgetieren, was ist ungefähr ein Projektansatz. Einfach mit uns reden. Ich glaube, die meisten haben das ja schon gemacht, die haben schon einen Plan, weil ist ja nicht mehr so lange, wer es noch nicht gemacht hat. Vertriebsbeauftragten ansprechend bei uns melden. Die Kollegen machen das gerne und helfen gern.
Wenn ich an den ersten FC Saarbrücken denke, dann?
Denke ich an die zweite Liga, in der wir nächstes Jahr vielleicht spielen. Ich denke an das nächste Spiel gegen Dortmund, das ich leider nicht live sehen kann, sondern nur bei Fernsehen halt. Macht mich nervös, weil zwar sind wir bei Auswärtsspielen ein bisschen stärker als zu Hause aktuell, aber Dortmund schwieriger Gegner, ne? Das ist, mal schauen, wie es läuft.
Da habe ich übrigens einen noch für dich. Es gibt nämlich neue Statistiken, die zeigen, dass der Heimvorteil, über den man jahrelang im Fußball gesprochen hat, das ist ein Mythos. Es ist mittlerweile so, dass statistisch, du bist ja auch ein Datenfan, sich zeigt, dass quasi die Auswärtsmannschaft tatsächlich punktetechnisch Vorteile gegenüber dem Heimteam hat. Aber das können wir nachher nochmal vertiefen, weil vielleicht nicht für alle HörerInnen relevant. Und dann lass uns nochmal ganz kurz im Sinne von Primacy und Recency, wir haben gesagt, es ging heute natürlich viel um HR und IT, auch nochmal darauf blicken. Letzter Satz für dich, den du bitte vervollständigst. HR und IT sind für Unternehmen zentrale Einheiten,
da sie sich mit Mitarbeitern beschäftigen. Ganz klar. HR ist das Thema, bei dem du als Mitarbeiter ja am ehesten so eine Bindung zum Unternehmen aufbaust. Wenn die HR-Abteilung sich Mühe gibt, da ist vorhin so Moments That Matters genannt und die ganzen Sachen, also wenn man da richtig die Touchpoints definiert, bei denen man als Unternehmen mit den Mitarbeitern in Kontakt kommen muss, gucken muss, dass die ordentlich betreut werden, dann ist das der Bindekit, der dafür sorgt, dass Unternehmen ihre Mitarbeiter wirklich behalten. Und die IT muss das natürlich unterstützen, klar, aber im Fokus steht da definitiv HR.
Bei HR steht der Mitarbeiter, die Mitarbeiterin im Vordergrund. Heute standest du, Stefan, mit deiner Perspektive auf HR, IT, Cloud etc. im Vordergrund. Ich sage ganz, ganz lieben Dank, vor allem auch für die persönlichen Insights. Immer wieder schön mit dir zu plauschen. Mir gibt ja einige überschneidende Themen. Hab mich sehr, sehr gefreut, dass du heute mein Gast warst und ich wünsche dir für deine Zukunft nur das Allerbeste.
Ja, vielen Dank dir für das nette Gespräch und auch vielen Dank an den Make für die Einladung.
Machen wir sehr, sehr gerne wieder. Und wenn ihr natürlich auch über den Podcast hinaus Fragen an Stefan oder auch an uns als Make habt, dann schreibt uns einfach eine Mail an hello@make.com. Ansonsten machen wir uns noch einen schönen Tag. Ich denke, es wird noch ein bisschen getanzt jetzt, oder Stefan?
Leg Hip-Hop Lollipop auf und wir machen das.
Okay, und vielleicht gibt es ja dann was für euch zum Nachschauen. Wir halten euch auf jeden Fall informiert und natürlich auch für den ersten FC Saarbrücken und deine Ziele mit ihm. Nur das Beste.
Vielen Dank.